Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Augustus versus Simeon, eine Weihnachtspredigt. Zwei Männer, die man gegenüberstellen kann, die ihr wahrscheinlich noch nie gegenübergestellt habt. Ich persönlich auch noch nicht, auch noch nie in einer Predigt. Die auch ein Stück weit unterschiedlicher kaum sein könnten. Ja? Zwei Männer mit einer ganz unterschiedlichen Agenda im Leben. Da ist auf der einen Seite Augustus, und ich setze einfach mal voraus, dass den Namen Kaiser Augustus jeder schon mal gehört hat. Das ist so ein absoluter Machtmensch, so ein Typ, der Zahlen schätzt, wirklich schätzt. Jemand, der Steuerschätzungen vornehmen lässt, weil er ganz genau, wirklich auf die Person genau wissen möchte, wie viele Leute im Römischen Reich leben. Warum ist das wichtig? Naja, er möchte sich selber und allen, die das hören wollen, beweisen, was er für ein toller Kaiser ist. Und ein toller Kaiser, das hieß, mehr Leute durchfüttern können. Hier wächst was. Und deswegen ist Augustus, der erste römische Kaiser, der das Konzept Volkszählung tatsächlich auf die Provinzen des Römischen Reiches ausdehnt. Und der Typ, das ist irgendwie, eigentlich ist das ein Stückchen grotesk. Weil Augustus ist jemand, der nur an eine Sache denkt im Leben. Sich seinem Namen ein Denkmal zu setzen. Und gleichzeitig ist dieser absolute Machtmensch, dem es nur darum geht, seinen Namen groß zu machen, wie wir gerade gelesen haben, einfach ein Spielball. Einfach nur ein Spielball in der Hand Gottes. Und man vergisst das so leicht, wenn man in die Geschichtsbücher schaut. Da stößt man auf Namen, die einen beeindrucken. Wenn ich mal so rumfragen würde, was sind so Namen, die euch beeindrucken? Namen, die mich beeindrucken, wären zum Beispiel Hannibal. Also mit Elefanten über die Berge finde ich einfach cool. Karl der Große ist so jemand. Oder von mir auch Winston Churchill. Wenn ihr Frauen hören wollt, ich finde Kleopatra relativ cool. Ja, auch Katharina die Große turnt mich echt so als Geschichtsperson an. Oder Margaret Thatcher, ja, für die Briten im Raum, ja, ihr habt da auch. Okay, also da stehen diese Namen. Alles Personen, die sich irgendwie einen Namen gesichert haben in den Schulbüchern, im Who is Who der Weltgeschichte und doch aus einer ewigen Perspektive betrachtet, sind sie niemals, keiner von denen, niemals mehr gewesen als einfach nur ein Spielball in der Hand Gottes. Gott konnte sie gebrauchen, Gott hat sie gebraucht und zwar so, wie er wollte. Keine Sorge für alle, die jetzt denken, Jürgen, wie ist das mit dem freien Willen des Menschen? Ich glaube weiterhin an den freien Willen des Menschen. Und trotzdem, ich schaue mir einfach die Geschichte an und ich merke, egal wie mächtig du bist, egal wie viel Einfluss du zu einem Zeitpunkt X in der Geschichte hast, du wirst Gottes Pläne nicht durchkreuzen. Ich lese die Bibel und ich sehe, was dann noch 2000 Jahre weiter passiert ist und ich merke, Gott schreibt einfach mal seine Geschichte zur Rettung der Welt. Und er schreibt sie so, wie er will, mit wem er will. Und Menschen, die sich dann hinstellen und sagen, haha, wir sind die Herren unseres Schicksals. Ich weiß nicht, ob ihr solche Typen kennt. Wisst ihr, was für ein alberner Gedanke. Ich bin der Herr meines Schicksals. Wenn ich nicht mal weiß, ob ich im nächsten Monat nicht einem Krebsgeschwür, einem Skiunfall oder einem betrunkenen Autofahrer zum Opfer falle. Wie albern zu sagen, ich bin der Herr meines Schicksals. Nein, bist du nicht. Sind wir alle, die wir hier sitzen, übrigens nicht. Und wir tun gut daran, genau das zu erkennen, bevor es nämlich zu spät ist. Zu erkennen, wie die Karten wirklich verteilt sind. Und ich finde, das merkt man hier an dieser Weihnachtsgeschichte ganz besonders deutlich. Frage, wo sollte der Messias geboren werden? Und wer die Bibel kennt, weiß, da gibt es im Alten Testament Jahrhunderte vor Jesus eine Prophezeiung Bethlehem. Ja, später, wenn dann diese heiligen drei Könige, die weder heilig noch drei noch Könige waren, nach Jerusalem kommen und Herodes dann fragen, sag mal, wo soll der geboren werden? Und Herodes, weil der Idumäer ist, keinen blassen Schimmer hat, wo denn der Messias geboren werden soll, dann fragt er halt seine hohen Priester und Schriftgelehrten und die sagen es doch völlig klar, hast du nicht gelesen? Nein, hatte er nicht. Micha Kapitel 5 in Bethlehem. So, jetzt habe ich aber ein kleines Problem. Der Messias soll in Bethlehem geboren werden, okay? Und es gibt da diese schwangere Frau Maria und ihren Mann Josef, aber wo wohnen die? Naja, dummerweise nicht in Bethlehem, die wohnen da ein bisschen weiter weg im Norden, in Galiläa. Und jetzt der Clou. Ich lese euch nochmal Lukas Kapitel 2, ab Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, das ist hier im Text allerdings eine Ehefrau, also der Begriff ist heute anders gefüllt, mit seiner Ehefrau, die schwanger war. So. Also Gott ist der Herr der Geschichte. Und Gott benutzt einfach mal, und ihr müsst euch vorstellen, wie drollig das ist, Gott benutzt einfach mal weltpolitische Entscheidungen. Da sitzt in Rom einer und entscheidet was, und Gott benutzt weltpolitische Entscheidungen, um, und jetzt kommt's, die wirklich wichtigen Protagonisten der Weltgeschichte in Stellung zu bringen. Das ist ja nicht Augustus. Also wirklich wichtig, das sind ja ganz andere Leute. Wirklich wichtig, das sind Maria, Josef, das Kind, das geboren werden soll. Und vielleicht macht man sich das nicht klar genug, aber aus einer ewigen Perspektive, also wenn wir ganz, ganz weit nach vorne gehen, aus einer ewigen Perspektive, wenn die Zeit der Welt mal abgelaufen sein wird, aus einer wirklich ewigen Perspektive sind die vermeintlich Großen, wie Augustus, die werden keine Rolle spielen. Also das muss uns klar sein, ein Bill Gates, ein Elon Musk, eine Angela Merkel, die werden in der Ewigkeit Namen sein, die werden völlig bedeutungslos sein. Während Maria und Josef, da werden wir uns in alle Ewigkeit freuen, dass die bereit waren, das mit dem Kind und der ungeplanten Schwangerschaft da vom Heiligen Geist und dann, was haben wohl die Leute gedacht, und dann schräge Träume, schräge Engelbesuche, dieses gesamte Paket, wo man einfach mal sagt, bloß froh, dass es die beiden erwischt hat und nicht mich, will ja keiner haben. Und wir werden in Ewigkeit uns darüber freuen, dass die dazu bereit waren. Wir werden sie für ihre Hingabe bewundern, wenn jemand fragt, weißt du noch Elon Musk? Und dann wird es vielleicht noch einen Stefan geben, weil er ein gutes Gedächtnis hat, wird sagen, ja, erinnere ich mich noch so ganz grob, aber komm, lass stecken, das ist irgendwie von vorgestern ganz, ganz, ganz weit weg. Brauchen wir nicht mehr. Maria und Josef. Neben den beiden ist Augustus trotz aller Macht als römischer Kaiser tatsächlich nur ein kleines Rädchen in der Weltgeschichte, das Gott benutzt. Da kommt... Ich finde das so drollig, wirklich. Aber da kommt noch nicht mal ein Engel vorbei und besucht ihn und sagt, hey, ich bräuchte eine Volkszählung. Also Maria bekommt wenigstens noch einen Engel, der erklärt ihr auch die Sache. Augustus, weißt du, der große Kaiser, hohe Priester des römischen Staatskultes, Imperator, Vater des Vaterlandes, ja, den alle für super wichtig halten. Gott kennt einfach seine Gedanken, schaut da mal kurz ins Hirn, merkt, was er vorhat und baut das einfach schon mal, weil er das voraussieht, in seine Pläne mit der Welt mit ein. So ein, dass Gott selber, nämlich Gott das Wort, am richtigen Ort Mensch wird, nämlich in Bethlehem.
Nochmal, wisst ihr, was ich so spannend finde? Wir haben so diesen Blick auf die Großen. Kennt ihr das so? Und das sind natürlich, wenn wir über die Großen nachdenken, dann sind das nicht irgendwelche toten römischen Kaiser. Das sind die heutigen Größen, auf die man so schaut. Wo man sich so ein bisschen denkt, boah, das hätte ich auch gerne. Mann, das, so wäre ich auch gerne. Boah, was hat der schon wieder Kluges gesagt? Und es ist einfach wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, auch die Großen unserer Zeit. Die sind nicht anders als der Kaiser Augustus. Die stehen auf ihrer Bühne, die werden bewundert, die dürfen für eine Weile ein bisschen schillern und dann werden sie vergessen. Und selbst wenn sie es so als Randnotiz in ein Schulbuch schaffen, das ist ja schon das Beste, was du hinkriegen kannst, ja? Dass man irgendwie in 1000 Jahren noch deinen Namen wenigstens als Namen hat. Meist in einer irgendwie eingesprachlichten Form, ja? Also dass er auch nicht mehr so klingt, wie er eigentlich klingt. Aber das ist schon alles. Aus einer ewigen Perspektive sind die Großen absolut bedeutungslos. Warum? Weil ihnen das Entscheidende fehlt. Was ist das Entscheidende? Und ich sollte, das war mein Job, Augustus vergleichen mit Simeon. Also lese ich euch was zum Thema Simeon vor. Weil der ist nicht so bekannt. Augustus, den kennt man noch, Simeon kennt man nicht. Simeon, das ist jemand, der eine Woche nach der Geburt Jesu das kleine Jesuskind zu sehen bekommt. Ich lese aus Lukas Kapitel 2, ab Vers 25. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war fromm, hielt sich treu an Gottes Gesetz und wartete auf die Rettung Israels. Simeon folgte einer Eingebung des Heiligen Geistes und ging in den Tempel. Als die Eltern das Kind Jesus dorthin brachten und es Gott weihen wollten, Klammer auf, das tut man 8 Tage nach der Geburt, das ist eine Pflicht, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind auf die Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Allen Völkern sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. Und ihr dürft jetzt völlig zu Recht fragen, was hat Simeon mit Augustus zu tun? Die beiden könnten ja kaum unterschiedlicher sein. Stimmt. Ja, hier Kaiser Augustus und dort Simeon. Ein alter, frommer Jude, der darauf wartet, dass der Messias geboren wird. Der Messias, den er nennt, die Rettung Israels. Und der Heilige Geist spricht zu diesem Simeon und führt ihn in den Tempel, genau zu der Zeit, wo Maria und Josef dort auftauchen, um den kleinen Jesus zu weihen. Simeon erkennt in diesem Kind den Messias. Er nimmt das Kind in seine Arme, er feiert Gott. Er feiert Gott dafür, dass er jetzt endlich in Frieden sterben kann. Warum? Weil er den Messias gesehen hat. Er feiert Gott dafür, dass er sein Werk der Rettung und der Erleuchtung dieser Welt begonnen hat. Frage, was unterscheidet diese beiden Männer, Augustus und Simeon, ganz wesentlich voneinander? Antwort, der Fokus. Der Fokus im Leben. Für Augustus gibt es nur einen Fokus und das ist er selber. Er ist sein eigener Fokus, sein Leben dreht sich um seine Leistung, um seine Politik, darum, wie er selber wahrgenommen wird von den Menschen. Er will sich wirklich in die Geschichte hineinschreiben. Und auf der anderen Seite Simeon, und man merkt, dieser Simeon hat einen ganz anderen Fokus. Er hat nur Augen für Jesus. Er hat wirklich nur Augen für das Kind. Und er feiert dann auch diesen Messias. Er möchte nicht mehr als einfach nur den Messias sehen, ihn in den Arm nehmen, im Arm halten dürfen und Gott dafür feiern, dass der Messias als Verheißung wirklich Realität geworden ist. Dieser Messias, dieser Fokus auf das Kind, ist alles, was er zum Leben und was er zum Sterben braucht. Und ich finde diesen letzten Punkt ganz großartig. Und ich finde ihn ehrlich gesagt jedes Jahr, wo ich älter werde, noch ein bisschen großartiger. Weil wir wissen ja alle nicht, wann wir sterben. Aber wenn du älter wirst, weißt du, es ist dichter dran, rein statistisch. Kannst machen, was du willst. Also wird die Frage, was braucht es eigentlich, um in Frieden sterben zu können? Es ist eine Frage, die stellst du dir nicht Mitte 20. Und die ist Mitte 40 auch noch ganz weit weg. Aber so, wenn du dich so der 60, der 70 und darüber hinaus, dann ist diese Frage einfach, das ist die Frage der Fragen. Was braucht es, um in Frieden sterben zu können? Weil wir dem Tod ja nicht entgehen können. Wir lesen bei Tacitus, das ist ein römischer Historiker, wir lesen davon, dass Augustus kurz vor seinem Tod, der wird im Alter wirklich krank und gebrechlich und weiß, jetzt geht es dem Ende entgegen, und dann stellt er, Augustus, der große Kaiser, stellt den Leuten, die so bei ihm sind, die Frage, ob er die Komödie des Lebens gut gespielt hätte. Boah, als ich das las, also das ist, wie gesagt, Tacitus überliefert uns das, römischer Historiker, dass Augustus fragt, ob er die Komödie des Lebens gut gespielt hätte. Boah, was für eine Frage. Das Leben als ein Spiel. Und irgendwie denke ich so als Christ, ja. Ohne den Messias bleibt tatsächlich nicht mehr als ein Spiel. Ohne den Messias gibt es tatsächlich keinen Frieden mit Gott. Es gibt kein ewiges Leben. Es gibt keine Errettung von meinen Sünden. Es gibt noch nicht mal einen Durchblick im Blick auf die Frage, warum ich überhaupt da bin. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und das dürfen wir heute einfach aus der Weihnachtsgeschichte mitnehmen. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, das sind nicht die Großen. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte und Dreh- und Angelpunkt jedes einzelnen Lebens, das ist ein ganz kleines Kind. Ein Kind, das Mann wird, um an einem Kreuz für meine Sünden zu sterben. Der Messias, der seinen Jüngern, denen, die an ihn glauben und ihm nachfolgen, tatsächlich ewiges Leben schenken will. Eine Qualität von Leben, die aus meinem Leben mehr als eine Komödie macht. Mehr, weil ich mehr bin als so ein evolutionärer Pups, irgendwie zwischen noch Affe und schon nicht Übermensch. Versteht ihr? Irgendwo dazwischen. Ich bin mehr, ich bin dazu geschaffen, Frieden mit Gott zu finden. Und genau das ist, worauf Weihnachten hinweist. Ich bin dazu geschaffen, Gott zu begegnen. Ihn im Bild gesprochen zu sehen und in die Arme zu schließen. Das ist das, wo Simeon Augustus maßlos überlegen ist. Und das ist das, was Simeon mir zeigt, wenn er nicht sich ins Zentrum seines Lebens stellt, sondern dieses kleine Kind, was er im Arm hält und den Gott, den er dafür anbetet. Ein Kind, mit dem Gott selbst, und Simeon sagt uns das, Rettung bringt. Rettung bringt, weil es Gott selber ist, der Mensch wird, um Menschen von ihren Sünden zu retten. Und wer das erlebt, diese Rettung von Sünden, der weiß, in diesem Moment, wo er Frieden mit Gott hat, wo er mit Gott lebt, er weiß in diesem Moment, dass sein Leben viel mehr ist als eine Komödie. Der weiß tatsächlich, wohin die Reise geht. Der weiß, dass dieses Leben nur ein Vorspiel ist. Der weiß, dass das eigentliche Leben für die Gläubigen erst noch kommt. Und er weiß es, weil er Frieden hat mit Gott. Und ihr müsst euch das, zum Schluss möchte ich das nochmal sagen, deutlich vor Augen malen. Auf der einen Seite Augustus, der gefeierte Kaiser, der von ewigem Leben keine Ahnung hat, den in Ewigkeit keiner feiern wird, den man eigentlich nur müde, traurig belächeln kann für seine Ignoranz. Benutzt von Gott, um in der Geschichte einen politischen Erlass zu bringen, der an einer ganz anderen Stelle sich auswirkt, wo Gott sagt, da brauche ich dich. Und auf der anderen Seite Simeon, der seinen Gott kennt. Der seinen Gott kennt, das ist einen Gott der Geschichte, auf den es sich zu warten lohnt. Und an Weihnachten? Weihnachten ist das Fest, an dem wir uns die Frage stellen dürfen, wo wir in dieser Gleichung stehen. Auf welcher Seite wir stehen? Auf der Seite derer, die sich irren, oder auf der Seite derer, die in Frieden sterben werden? Warum? Weil sie in diesem Leben bereits den Messias gesehen haben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.